Tore zur Freiheit, Kapitel 12. Der Mittelpunkt des Bundes. Die neue Weltordnung. Eine göttliche Zivilisation. Das Reich Gottes auf Erden. Die Welt ist aus dem Gleichgewicht geraten durch die Schwungkraft dieser größten, dieser neuen Weltordnung. Das geregelte Leben der Menschheit ist aufgewühlt durch das Wirken dieses einzigartigen, dieses wundersamen Systems, desgleichen kein sterbliches Auge je gesehen hat. Am Abend des gleichen Tages, dem 2. Dezember, sprach Abdu'l-Bahá mit einer großen Gruppe von Freunden im selben Heim, das bereits im letzten Kapitel erwähnt wurde. Er sprach über die spirituellen Lehren, die so besonders in der Offenbarung Bahá'u'lláhs sind. Um dem Leser ein Bild davon zu vermitteln, welche Einflüsse eine solch revolutionäre Wirkung auf den Autor ausgeübt haben, sollten die Worte Abdu'l-Bahá's zu diesem Thema etwas beleuchtet werden. Und hier muss ich ein wenig abschweifen und erklären, warum ich mich überwunden habe, so offen über persönliche und intime Dinge zu schreiben. Wäre ich meiner eigenen Neigung gefolgt, hätte ich dies alles tief in meinem Herzen bewahrt. Es gibt nur einen Grund dafür. Viele Jahre lang habe ich versucht, mich der Verantwortung für diese Verpflichtung zu entziehen, da meine Freunde mich aber ständig drängten, kann ich mich nun nicht länger verweigern. Das hat folgenden Grund. Es gibt nur eine Menschheit. Jedes Individuum hat eine geistige wie auch körperliche Verbindung zu jedem anderen Individuum. Die Hoffnungen, Sehnsüchte und Bestrebungen des Einzelnen sind die gleichen wie bei allen anderen. Höhen und Tiefen, Qualen und Freude, Siege und Niederlagen mögen sich je nach Fähigkeit und Mut des Einzelnen in ihrer Intensität unterscheiden, aber alle befinden sich in etwa auf dem gleichen Pfad und kämpfen auf demselben Boden. Wenn nun einer in der kämpfenden, aufstrebenden Menge den Weg zur Wohnstatt des Friedens gefunden hat, wenn er Schlachten geschlagen oder gar den Sieg auf diesem universellen Feld errungen hat, und wenn er weiß, dass so viele seiner Brüder sich weltweit immer noch in verwirrter Suche nach dem Freunde befinden und weiterhin so unnötig und verzweifelt mit einer sterbenden Kultur befasst sind, die doch durch die Kenntnis des Weges aus dieser Wildnis neuen Mut, neue Hoffnung und Energie von jemandem vermittelt bekommen könnten, der selbst die gleichen Kämpfe ausgefochten hat, die sie ziel- und hoffnungslos verfolgen, sollte da nicht die Geschichte dieser Schlacht erzählt werden, damit, so Gott will, andere verwirrte und traurige Seelen, wie ich eine war, bei der Überwindung der gleichen Armee geistiger Feinde Unterstützung finden, und sei es auch in noch so geringem Maße. Mir scheint dies eine Verantwortung zu sein, der man nicht entgehen kann. Daher diese Geschichte. Dieses Kapitel gibt die Zusammenfassung der Lehre Bahá'u'lláhs wieder, die Abdu'l-Bahá an diesem unvergesslichen Abend darlegte. Er sagte zu Beginn, dass er einige der bezeichnenden Lehren Bahá'u'lláhs erörtern wolle und dass es darüber hinaus viele Lehren gebe, die in den Schriften zu finden seien. Sendschreiben und Schriften Bahá'u'lláhs wie die verborgenen Worte, die frohen Botschaften, die Worte des Paradieses, das Sendschreiben über die Welt und das Aktas oder das heiligste Gesetz enthalten Lehren, die in Büchern oder Sendschreiben früherer Propheten nicht zu finden sind. Eine grundlegende Lehre Bahá'u'lláhs, so begann er, ist die Einheit der Menschenwelt. An die Menschheit gewandt sprach er: Ihr seid alle die Blätter eines Baumes und die Früchte eines Zweiges. Damit ist gemeint, dass die Menschenwelt wie ein Baum ist. Die Nationen und Völker sind die verschiedenen Zweige und Äste des Baumes, und die einzelnen menschlichen Geschöpfe sind wie seine Früchte und Blüten. In allen religiösen Lehren der Vergangenheit wurde die Menschheit zweigeteilt dargestellt, als der reine Baum, das Volk des Buches, die Anhänger eines bestimmten Propheten, und als der schlechte Baum, das Volk der Treulosigkeit und des Irrtums. Baha'u'llah hat in seiner Lehre die ganze Menschheit in das Meer göttlicher Großmut getaucht. Einige schlafen, sie müssen erweckt werden. Einige leiden, sie müssen geheilt werden. Einige sind wie unreife Kinder, sie müssen erzogen werden. Aber alle sind Empfänger der Freigebigkeit und der Gaben Gottes. Ich überlasse es dem Urteil des Lesers, ob die Anwendung dieses Prinzips auf die Probleme der internationalen Politik, des Handels und der Religion dem Glück und Wohlstand der Menschheit dienlich wäre oder nicht. Falls der Leser die wissenschaftliche Richtigkeit der Aussage bezweifelt, das heißt die implizite Behauptung, dass alle Rassen und Farben zur gleichen geistigen Entwicklung fähig sind, dass alle von den gleichen Einschränkungen betroffen sind und auf gleiche Weise befreit werden können, schlage ich ihm vor, einen anerkannten, fortschrittlichen Ethnologen zu Rate zu ziehen. Ein weiteres neues Prinzip, fuhr Abdu'l-Bahá fort, ist die Aufforderung, die Wahrheit zu erforschen. Das heißt, kein Mensch sollte seinen Vorfahren oder Ahnen blindlings folgen. Nein, vielmehr muss jeder mit eigenen Augen sehen, mit eigenen Ohren hören und die Wahrheit selbst erforschen, damit er der Wahrheit folgen möge, anstatt althergebrachte Überzeugungen blind zu übernehmen und nachzumachen. Im vorigen Kapitel habe ich darauf hingewiesen, wie sehr sich diese Sicht auf das traditionelle Verständnis des Wortes Autorität auswirkt. Aber bedenken Sie auch, wie das über Jahrhunderte hinweg bestehende Verständnis der Menschheit von Religion, Recht, Regierung, Erziehung davon beeinflusst wird. Es gibt in der Tat kaum einen Bereich unseres sozialen, wirtschaftlichen oder religiösen Lebens, der nicht durch das, was jemand in entfernter Vergangenheit darüber zu sagen hatte, maßgeblich beeinflusst wird. Unser Recht beruht auf Präzedenzfällen aus der römischen oder der angelsächsischen Rechtsprechung. Selbst die Formulierungen, in denen unsere rechtlichen Dokumente abgefasst sind, riechen nach dem Staub der Gerichtssäle vor rund 1000 Jahren. Der Bildungsbereich wird von Vorgaben beherrscht, die entwickelt wurden, als Schüler und Lehrer unter Bedingungen lebten und von Idealen beseelt waren, die verglichen mit den heutigen nicht unterschiedlicher sein könnten. Aber wozu fortfahren? Die Fakten liegen klar auf der Hand. Und diese ungeheure Sklaverei, unter der wir versuchen, in einer Welt mit neuartigen sowjetischen ferngelenkten Flugzeugen weiterzumachen, ist nicht auf die sogenannte gedankenlose Masse beschränkt. Es ist wahr, dass die große Mehrheit der Menschheit sich noch einige Jahrhunderte lang damit zufrieden geben wird, zu folgen, anstatt zu führen. James Truslow Adams bemerkt, zu erwarten, dass sie, die große Herde, in absehbarer Zeit ebenso vernünftig urteilt wie John Dewey, ist so irrational, wie zu erwarten, dass sie wie Phidias schnitzen oder wie Rembrandt malen kann. Sie wird durch ihre Wünsche und Emotionen gelenkt. Aber wenn diese Unterordnung einer Person unter eine andere, die vor 2000 Jahren funktioniert hat, sich auf geistige, erzieherische, staatliche, religiöse und rechtliche Führer ausdehnt, so müssen wir sorgfältig prüfen, was in den Tiefen des Abgrundes lauert, auf den wir alle wie wahnsinnig zustürmen. Wie hart ist der Grund? Wie zerstörerisch wird der sichere Zusammenbruch einer Zivilisation sein, die auf Aberglauben beharrt und sich nicht von der Vernunft leiten lässt? Wie schlicht, erhaben und wissenschaftlich legt Baha'u'llah seinen Finger auf die entscheidende Stelle. O Sohn des Geistes, von allem das meistgeliebte ist mir die Gerechtigkeit. Wende dich nicht ab von ihr, wenn du nach mir verlangst. Und vergiss sie nicht, damit ich dir vertrauen kann. Mit ihrer Hilfe sollst du mit eigenen Augen sehen, nicht mit denen anderer, und durch eigene Erkenntniswissen erlangen, nicht durch die deines Nächsten. Bedenke im Herzen, wie du sein solltest. Wahrlich, Gerechtigkeit ist meine Gabe und das Zeichen meiner Gnade. So halte sie dir vor Augen. Wieder bitte ich den Leser zu überlegen, welche Auswirkungen es aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Zivilisation hätte, wenn die Vordenker der Welt plötzlich zu der Überzeugung gelangten, dass der Autor dieser erhabenen Worte einer langen Kette von Propheten angehört, die von Gott inspiriert in der Welt erschienen sind. Dass er in dieser Zeit gekommen ist, um die Menschheit zur Errichtung einer neuen Weltordnung zu führen, und dass seine fundamentalen Lehren jeden Einzelnen dazu aufrufen, seine eigene Verantwortung wahrzunehmen. Überlegen Sie, wie die Anwendung dieses Prinzips sofort dazu führen würde, den Missbrauch in den Bereichen Religion, Recht, Bildung und Staatsgewalt zu beenden. Trotz des emotionalen Antriebs der Liebe zu Gott, der Liebe zum neuen Messias im irdischen Tempel der Herrlichkeit Gottes, kann man unmöglich die Schönheit und Freude der Zivilisation vorhersagen, die innerhalb von 2 oder 3 Generationen erreicht sein würde. Abdu'l-Bahá fuhr fort. Seine Heiligkeit Baha'u'lláh hat verkündet, dass die Grundlage aller Religionen eine ist, dass Einheit Wahrheit ist und Wahrheit Einheit, die keine Vielheit zulässt. Er legt das Prinzip des heutigen Tages dar, dass Religion die Ursache für Einheit, Harmonie und Einvernehmen unter den Menschen sein muss. Wenn sie zur Ursache für Zwietracht und Feindschaft wird, wenn sie zu Trennung führt und Konflikte schafft, dann wäre eine Welt ohne Religion vorzuziehen. Sodann verkündet er, dass Religion mit Wissenschaft und Vernunft in Einklang stehen muss. Wenn sie dem nicht entspricht, ist es Aberglaube. Es ist nicht notwendig, sich weiter über die Weisheit und Vernunft dieser Grundsätze auszubreiten und über ihre praktischen Folgen zu sprechen. Sie sind ja offensichtlich. Ferner lehrt Baha'u'lláh die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Dies ist eine Besonderheit der Lehren Baha'u'lláhs, denn alle anderen Religionen haben den Mann über die Frau gestellt. Ich darf dazu nur anmerken, dass dieses Prinzip bereits 1853 in Persien vom Stifter des Bahá'í-Glaubens verkündet wurde, in einem Land, das von alters her die Frau auf eine Ebene mit dem Tier stellte und ihr sogar den Besitz einer Seele absprach. Um das Jahr 1848 erhob sich in Persien eine Frau, die durchaus als erste Frauenrechtlerin angesehen werden kann. Quratul Ayn, Augentrost. Sie war die einzige Frau unter den 18 Jüngern des Bab, des göttlichen Vorläufers Baha'u'lláhs. Sie warf ihren Schleier beiseite, sagt Abdu'l-Bahá, und obschon es als ungehörig galt, mit Männern zu sprechen, unternahm es diese heldenhafte Frau, sich mit den gelehrtesten Männern auseinanderzusetzen und trug auch noch in jeder derartigen Zusammenkunft den Sieg davon. Die persische Regierung nahm sie gefangen. Sie wurde in den Straßen mit Steinen beworfen, aus dem Islam ausgestoßen, von einer Stadt zur anderen verbannt, mit dem Tode bedroht. Aber nie wich sie von ihrem Entschluss ab, für die Freiheit ihrer Schwestern einzutreten. Sie ertrug Verfolgung und Leiden mit größtem Heldenmut. Selbst im Gefängnis gewann sie noch Menschen. Zu einem persischen Minister, in dessen Haus sie gefangen war, sagte sie: Du kannst mich töten, sobald es dir beliebt, aber du kannst die Befreiung der Frauen nicht aufhalten. Schließlich nahte das Ende ihres tragischen Lebens. Man brachte sie in einen Garten und erdrosselte sie. Sie aber hatte ihr schönstes Kleid angezogen und sich geschmückt, als ob sie eine Brautfahrt machen wollte. So spricht Abdu'l-Bahá über diese heroische Führerin der Frauen, die ihr Leben für die Befreiung ihres Geschlechts in einer Zeit hingab, als Susan B. Anthony, Frances Willard und andere mit ihrer Kampagne noch nicht begonnen hatten. Ein neues religiöses Prinzip besagt, dass Vorurteile und Fanatismus, ob sektiererhaft, konfessionell, patriotisch oder politisch, auf das Fundament menschlicher Solidarität destruktiv wirken. Daher sollte sich der Mensch von solchen Banden befreien, damit die Einheit der Menschheit sich erweisen kann. Das Krebsgeschwür im Innersten der Weltgesellschaft ist das Vorurteil. Es wirkt sich auf jede Beziehung im Leben aus, vom überheblichen Snobismus bis hin zu rassischer und religiöser Feindschaft, die zu Lynchjustiz, Pogromen und Massakern führt, wie das von St. Bartholomäus und die jahrhundertelange Verfolgung der Armenier. Ich verlange vom Leser nicht zu glauben, dieses Krebsgeschwür könne auf einmal ausgerottet werden. Aber er sollte sich fragen, ob es keine reelle Chance auf Heilung gibt, wenn, nach wissenschaftlicher Untersuchung, eine einflussreiche Minderheit der Herrscher der Welt, gefolgt von der Masse ihrer Anhänger, von der Autorität des Verkünders dieses Prinzips überzeugt wäre. Der Weltfriede, so versichert Baha'u'llah, ist eine grundlegende Errungenschaft der Religion Gottes. Dass Frieden herrsche unter den Nationen, Regierungen und Völkern, unter Religionen, Rassen und unter allen Lebensbedingungen der Menschen. Dies ist eines der besonderen Merkmale des offenbarten Wortes Gottes in dieser Manifestation. Baha'u'llah nennt dies den größten Frieden. Damit ist nicht nur das bloße Ende von Kriegen gemeint, es zielt auf den Kern der Sache und nimmt das gesamte Leben des Einzelnen und der ihn umgebenden Gesellschaft in den Blick. Es umfasst auch die Emotionen als Triebfedern unseres Handelns. Baha'u'llah erklärt, dass alle Menschen Wissen erwerben und eine Ausbildung erhalten müssen. Ich möchte noch einmal betonen, dass dieses Prinzip in einer Zeit geäußert wurde, da Bildung in allen Teilen der Welt nur das Vorrecht einer bestimmten Klasse war. Millionen von Kindern und Erwachsenen wurde Bildung vorenthalten und ihre Stellung im Leben schloss sie aus von den Vorzügen intellektueller Errungenschaften, die die Quelle der Macht sind. Es wurde zu Recht festgestellt, dass wenn die Unterdrückten den gleichen Zugang zu den Quellen dieser Macht hätten wie ihre Herrscher, ihr Aufruhr die Mächtigen von ihren Plätzen verdrängen könnte. Es ist eine, gelinde gesagt, interessante Koinzidenz, dass mit dieser gebieterischen Aufforderung Baha'u'llahs auch erstmalig die freie Bildung für das einfache Volk aufkam. Und damit begannen die ersten hoffnungsvollen Bemühungen um Freiheit in allen Bereichen menschlichen Schaffens. Für Wirtschaftsprobleme legt Baha'u'llah die Lösung dar und bietet das Heilmittel. Er hat das Haus der Gerechtigkeit verordnet und eingeführt und ihm politische sowie religiöse Funktionen verliehen. Ein vollendetes Bündnis und Gefüge aus Staat und Kirche. Diese Institution steht unter der schützenden Macht Baha'u'llahs selbst. Ein universales oder internationales Haus der Gerechtigkeit wird ebenfalls gebildet werden. Seine Entscheidungen werden in Übereinstimmung mit den Befehlen und den Lehren Baha'u'llahs stehen. Und was das universale Haus der Gerechtigkeit verordnet, wird von der ganzen Menschheit befolgt werden. Dieses internationale Haus der Gerechtigkeit wird weltweit von den Häusern der Gerechtigkeit eingesetzt und gebildet. Und die ganze Welt wird unter seiner Verwaltung stehen. Das heißt, Baha'u'llah hat eine Art Weltorganisation entworfen und verordnet, die dem föderalen Regierungssystem der Vereinigten Staaten ähnelt, indem sie eine Weltföderation der Nationen unter einem zentralen Haus der Gerechtigkeit vorsieht. Allerdings besteht insofern ein wichtiger und weitreichender Unterschied, als Baha'u'llah dieser Regierung sowohl eine religiöse als auch eine politische Funktion zuschreibt. Dies erschreckt jene Gemüter, die Religion mit der Geschichte von Übergriffen als Ergebnis der Kriege zwischen Muslimen und Christen, zwischen Katholiken und Protestanten und kaum weniger schlimm dem Streit zwischen den zahllosen Sekten aller Religionen assoziieren. Aber wenn verstanden wird, dass diese von Baha'u'llah vorgezeichnete Staatsreligion auf Welteinheit im Bereich des Sozialen, der Wirtschaft und der Bildung sowie in der Religion gründet, wer erkennt, dass die Entscheidungen des Hauses der Gerechtigkeit in Übereinstimmung mit der Lehre Baha'u'llahs getroffen werden, wodurch Vorurteile, Bigotterie und Streit abgeschafft werden, wird erleben, wie die Einwände gegen eine derartige Vereinigung schwinden. Lassen Sie uns eine Parallele ziehen und annehmen, dass in der Zeit des Konzils von Nicäa im Jahr 325 nach Christi eine Verfassung für die Regierung des Heiligen Römischen Reiches entworfen wurde mit folgender Grundlage. Die Bergpredigt, das 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes, das 12. Kapitel des Römerbriefes, die Briefe des Johannes und einige wenige Abschnitte mit ähnlich großer ethischer Bedeutung aus dem Alten Testament. Nehmen wir weiter an, dass diese Verfassung auch das Prinzip enthalten hätte, dass den Propheten aller Religionen, Zoroaster, Krishna und Buddha, die gleiche Autorität zugesprochen wurde wie Christus und Moses und dass alle ihre Anhänger an den Vorteilen dieser Einheit der Völker und Religionen unter dem Heiligen Römischen Reich teilhatten. Nehmen wir weiterhin an, dass Christus selbst eine schriftliche Verfassung diesen Inhaltes hinterlassen hätte und mit eigener Hand und eigenem Siegel einen seiner Jünger als das erste Oberhaupt der Reichsregierung ernannt hätte, zusammen mit einem verbindlichen Programm für die Auswahl seiner Nachfolger. Die Amtszeit dieser Amtsinhaber würde durch ein Kabinett oder einen Rat bestimmt, der durch allgemeines Stimmrecht von allen Völkern der damals bekannten Welt gewählt werden würde. Wenn Ihre Fantasie weit genug reicht, sich all dies vorzustellen, dann werden Sie zu dem ehrlichen Urteil kommen, dass die Religionsgeschichte der letzten 1900 Jahre wesentlich anders verlaufen wäre. Doch alles, was ich im Fall des Christentums als Hypothese geschrieben habe, bleibt hinter der tatsächlichen Entfaltung der Bahá'í-Weltreligion zurück. Dies wird später in diesem Kapitel noch ersichtlich. Das letzte Unterscheidungsmerkmal der Offenbarung Baha'u'llahs, das Abdu'l-Bahá an diesem Abend hervorhob, wird in der Regel nicht besonders betont, ist aber von größter Bedeutung. Abdu'l-Bahá nannte es das bedeutendste Merkmal der Lehren Baha'u'llahs. Es ist dies die Verordnung und Ernennung des Mittelpunktes des Bundes. Durch diese Ernennung und Vorkehrung hat er die Religion Gottes vor Differenzen und Spaltungen bewahrt, da so keiner eine neue Sekte oder Splittergruppe des Glaubens ins Leben rufen kann. Um Einheit und Einvernehmen sicherzustellen, hat er einen Bund mit allen Menschen der Welt geschlossen, indem er den Ausleger seiner Lehren bestimmt hat, so dass niemand die Religion Gottes nach eigenem Gutdünken und eigener Meinung auslegen und damit eine Sekte schaffen kann, die auf seinem persönlichen Verständnis der Worte Gottes beruht. Das heißt, Baha'u'llah hat in seinem Testament seinen eigenen Sohn Abdu'l-Bahá als alleinigen Ausleger der Bedeutung und Implikationen seiner Lehren bestimmt. Er tat dies, sagte er, nicht weil er mein Sohn ist, sondern weil er auf der Welt der reinste Kanal für die Verbreitung des Lebenswassers ist. Um das Bild zu vervollständigen, muss ich dieser Erläuterung noch einen Hinweis auf das Testament Abdu'l-Bahás hinzufügen, das er hinterließ, als er im Jahre 1921 aus dieser Welt schied. Darin ernannte er seinen Enkel Shoghi Effendi, damals ein junger Mann von 25 Jahren, zum Hüter der Sache Gottes und zum Vorsitzenden des Ersten Hauses der Gerechtigkeit. Eine der Hauptaufgaben des Hüters ist die verbindliche Auslegung der Lehre Baha'u'llahs, ihrer Bedeutungen und Implikationen. Nun wollen wir wieder unsere lebhafteste Vorstellungskraft bemühen. Nehmen wir an, Petrus wäre nicht ein Fischer unter den Jüngern Jesu, sondern sein eigener Sohn gewesen, hätte seit seiner Kindheit unter seiner Obhut gestanden und wäre von ihm unterwiesen worden. Stellen wir uns vor, wie Jesus im Laufe der Jahre unzählige Bücher und Briefe schrieb und zahllose Gespräche mit seinen Gefährten führte. Und obwohl er die letzten 40 Jahre seines Lebens in Verbannung und Gefangenschaft verbrachte, wuchs die Zahl seiner Anhänger bis zu seinem Tod auf eine Schar von Hunderttausenden an, von denen Tausende von Gläubigen als Märtyrer starben. Und lassen Sie uns dann noch annehmen, dass sein Sohn Petrus nach dem Tode Jesu noch 29 Jahre lebte, daran denkend, dass Jesus diesen Sohn als Ausleger seiner Worte bestimmt hatte und dass Petrus diese Jahre damit verbrachte, Bücher zu schreiben, in Tausenden von Briefen jede erdenkliche Frage zur Bedeutung der Lehren Jesu zu beantworten und schließlich etwa 10 Jahre lang durch die damals bekannte Welt zu reisen, wobei er nicht verachtet und verfolgt wurde, sondern ihm Ehre und Respekt aus allen Gesellschaftsschichten entgegengebracht wurden. Schließlich ernannte er, wie gesagt, vor seinem eigenen Hinscheiden im Alter von 77 Jahren seinen Enkel zum Hüter der Reinheit der Lehre Jesu. Sie werden mir vermutlich zustimmen, dass es nicht nur in der Geschichte der christlichen Kirchen viel weniger Spaltung gegeben hätte, sondern auch das Heilige Römische Reich seine Macht für Einheit und Frieden eingesetzt und Wohlergehen und Glück des Volkes verfolgt hätte. Seine Verfassung hätte auf den Worten der Propheten Gottes beruht, deren Höhepunkt die Bergpredigt war. Eine Diskriminierung zwischen den Anhängern eines der Sprachrohre des Ewigen wäre nicht zulässig gewesen. Ich habe diese hypothetische Analogie so ausführlich beschrieben, denn das scheint mir der beste Weg zu sein, die Weltordnung zu veranschaulichen, die Baha'u'llah verordnet hat, die Abdu'l-Bahá erläutert und umfassend dargelegt hat und die Shoghi Effendi nun aktiv umsetzt und einführt. Ein weiterer bedeutender Aspekt im Plan Baha'u'llahs muss noch hervorgehoben werden. In seinem Gesetz hat er verordnet, dass überall auf der Welt Tempel zur Anbetung des einen Gottes erbaut werden sollen. In ihnen soll die ganze Menschheit willkommen sein, ungeachtet ihrer gewählten Religionszugehörigkeit. Diese Tempel bestehen aus 10 Gebäuden. Das zentrale Gebäude wird nach einem vorgegebenen Plan gebaut und hat 9 Seiten, 9 Eingänge und 9 Wege, die strahlenförmig von diesen Eingängen zu den 9 anderen Gebäuden rund um den zentralen Ort der Anbetung führen. Diese 9 Gebäude verkörpern die verschiedenen Mittel, durch die die Liebe Gottes sich in der Liebe des Menschen zum Menschen manifestiert. Dazu gehört zum Beispiel ein Krankenhaus, eine Institution des Lernens, ein Altersheim, eine Einrichtung für die Betreuung und Anleitung von Blinden, ein Heim für Waisenkinder, ein Labor für wissenschaftliche Forschung, eine Institution für die Betreuung und Anleitung von Taubstummen und außergewöhnlich Unglücklichen und ein Gebäude mit Hörsälen und Klassenräumen für die Verbreitung der Grundsätze und Ziele der reinen Religion. Denn dies gehört nicht zu den Funktionen des Hauses der Andacht selbst. Innerhalb dieser heiligen Mauern sind keine gewöhnlichen, von Menschen gewählten Worte zu hören, dort gibt es keine Predigten oder Rituale. Nichts als die durch seine Propheten offenbarten Worte Gottes werden dort gesungen. Und darüber hinaus gibt es kein Gehalt für die Dienste irgendeines geistlichen Lehrers. Und unter den 9 Gebäuden, die um das zentrale Gebäude gruppiert sind, ist auch ein Hotel oder Hospiz für die Beherbergung von Reisenden. Hier werden Besucher willkommen geheißen, vorübergehend kostenfrei untergebracht und je nach ihrem Bedarf versorgt. 2 dieser Häuser der Andacht existieren bereits. Eines in Aschgabat, Russland, das vor einigen Jahren erbaut wurde, das andere, bisher nur das Zentralgebäude, in Wilmette, Illinois, einem Vorort von Chicago. In dieser Gruppe von Gebäuden sehen wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, was Jesus als die Zusammenfassung aller Gebote und aller prophetischen Lehren beschrieben hat, dass sich die Liebe Gottes in der Liebe zum Mitmenschen äußert. Ist es da verwunderlich, dass er die Erfüllung seiner prophetischen Worte als das Reich Gottes auf Erden beschrieb? Die Gemeindeordnung, die sich seit Abdu'l-Bahas Hingang ständig weiterentwickelt hat und unter unseren Augen in nicht weniger als 40 Ländern der Welt Gestalt annimmt, kann als das Rahmenwerk des Willens und Testaments betrachtet werden, als eine unzerstörbare Burgfeste, in der dieses neugeborene Kind gehegt wird und heranwächst. Diese Gemeindeordnung wird, indem sie sich ausdehnt und festigt, zweifellos die Möglichkeiten und die volle Tragweite jenes bedeutsamen Dokuments, jenes bemerkenswertesten Willensausdrucks einer der hervorragendsten Gestalten der Sendung Baha'u'llahs enthüllen. Sie wird, da ihre Elemente, ihre organischen Institutionen mit Kraft und Nachdruck wirksam zu werden beginnen, ihren Anspruch geltend machen und ihre Eignung dartun, nicht nur als der erste Anfang, sondern geradezu als das Modell der neuen Weltordnung angesehen zu werden, die dazu bestimmt ist, zur festgesetzten Zeit die ganze Menschheit zu umfassen. So fest und mächtig ist dieser Bund, dass seit Anbeginn der Zeiten bis zum heutigen Tag keine religiöse Sendung etwas Gleiches hervorgebracht hat.